Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer natürlich auch heute mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber Yannick Schubert. Moin!
Moin, hallo!
Wir haben ein schönes Thema dabei, Yannick. Wir sprechen mal über ein auch sehr, in vielerlei Hinsicht, glaube ich, kontroverses Thema. Ne? Es gibt immer wieder Meinungen, die in verschiedenste Richtungen gehen. Nämlich reden wir über die Ladezeit, die Auswirkung der Ladezeit, ob sie wirklich wichtig ist für SEO, und in diesem Zusammenhang natürlich auch über die Google Core Web Vitals, worauf du da achten musst, was die eigentlich sind und ob sie wirklich einen Einfluss auf dein Ranking haben oder nicht, erfährst du heute.
Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effekt.de/AWT oder klicke auf den Link in den Shownotes.
Ich glaube,
wir mussten gerade kurz lachen, weil das muss ich jetzt kurz erzählen. Ich habe gerade schön das Feedback von Jonas im Chat bekommen, dass die Ad ja übelst unangenehm ist. Da mussten wir kurz drüber lachen, nur falls ihr euch wundert, warum wir im Hintergrund so gelacht haben.
Wir finden die immer wieder lustig. Aber so ist es halt, wenn man seine eigenen Sachen anhört, ne? Also wenn wir jetzt 100 Folgen zurückgehen und da, yay, wir haben über 100 Folgen. Wenn wir unsere erste Folge anhören, ist bestimmt auch super unangenehm.
Ein Shoutout an die erste Folge, lieber Zuhörer. Wenn du das noch nicht getan hast, hör sie mal an.
Ja, oder vielleicht Feedback. Lieber auch nicht. Bevor wir über das ganze Thema sprechen, lass uns mal kurz die Wörter klären, die wir jetzt einfach benutzen werden, was wir genau meinen. Ja. Also, wenn wir jetzt über das Thema Ladezeit reden, wenn wir das Wort Ladezeit sagen, dann meinen wir die tatsächliche Ladezeit in Sekunden für einen Nutzer, bis die Seite aufgerufen ist. Das heißt, meistens misst man das dann in Sekunden, logischerweise. Oder Millisekunden, wenn die Seite sehr schnell lädt. Der andere Teil sind die Google Core Web Vitals. Die Google Core Web Vitals bestehen aus drei Metriken, zu denen kommen wir gleich noch. Die werden nicht in Sekunden oder werden zum Teil in Sekunden gemessen, zum Teil nicht, und sagen aber nichts über diese tatsächliche Ladezeit aus, wie lange es wirklich dauert. Sie sind ein Teil davon, aber du kannst eine schnelle Ladezeit haben und schlechte Core Web Vitals. Das ist auch kein Problem. Also es hängt nicht komplett zusammen.
Ja, ich glaube sogar, die bezeichnen das, ich müsste jetzt nochmal gucken, ich hatte es vorhin offen kurz, die offizielle Webdev-Seite bezeichnet das, glaube ich, auch als wahrgenommene Ladegeschwindigkeit oder Seitengeschwindigkeit, Ladezeit, Ladegeschwindigkeit.
Ja, also da kann man
das Wahrgenommene, ne, weil es jetzt nicht die tatsächliche ist, wie sie wirklich gemessen, hart gemessen wird, sondern zum Beispiel der LCP, zu dem wir gleich nochmal kurz kommen, ist zum Beispiel wahrgenommen, ne, wie das wahrgenommen wird, aber nicht die tatsächliche Ladegeschwindigkeit.
Lass uns das am besten einfach direkt mal kurz trennen. Lass uns mal eben über die Ladezeit sprechen. Das heißt, wir nutzen einen Test, ein Tool wie Webpage-Test, wie Pingdom, wie GT-Metrics, was auch immer, und lassen da die Ladezeit messen. Die Ladezeit kriegen wir dann in Sekunden angezeigt. Wichtig ist hier, den Tipp müssen wir auf jeden Fall mitgeben, dass du bei deinem Test immer darauf achtest, von wo aus wird gemessen. Weil zum Beispiel GT-Metrics von Haus aus, glaube ich, aus Vancouver, Kanada misst. Und der geografische Abstand zwischen dem aufrufenden Nutzer, in dem Fall ein Testserver in Kanada, und dem Server, auf dem deine Website liegt, in dem Fall vermutlich irgendwo in Deutschland, ist sehr relevant. Je größer dieser Abstand einfach geografisch ist, desto länger wird die Ladezeit. Deswegen, bei den meisten Testtools kannst du Frankfurt auswählen. Da stehen die meisten Server von diesen Testtools. Mach das auf jeden Fall. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass du bei diesen verschiedenen Testtools mit unterschiedlichen Internetgeschwindigkeiten simuliert misst. Bei Webpage-Test ist es sehr gut, da kannst du einstellen, was du möchtest. Möchtest du gedrosseltes 3G, mobiles Internet, möchtest du 3G, 4G, LTE, möchtest du, keine Ahnung, 50er-Leitung, Glasfaserleitung, von was möchtest du testen? Und je nachdem, von was du testest, ist deine Ladezeit natürlich länger oder kürzer. Ist ja logisch. Von daher, Google, glaube ich, misst selber mit einer 4G-Verbindung. Und das ist immer so das, was ich auch selber einsetze.
Mit einer 4G?
Mit einer 4G-Verbindung, sagen sie selber, bei den PageSpeed Insights. Ich gucke nochmal eben nach. Langsame 4G-Drosselung haben sie.
Langsame 4G, okay.
Das heißt, es sind 1638,4 Kilobyte pro Sekunde. Damit simulieren sie, wenn man die PageSpeed Insights nutzt von Google. Aber am Ende ist es sehr relevant, wo deine Zielgruppe in erster Linie ist und wie die Internetverbindung ist. Und da kommen wir wieder zu diesem ganzen Thema Desktop-Mobil. Wenn die meisten Leute vom Desktop prüfen, könnte man annehmen, dass die Internetverbindung im Schnitt ein bisschen schneller ist, wobei das hier in Deutschland, weiß man auch nicht so genau. Wenn man eher von mobil die Aufrufe hat, dann kann man davon ausgehen, dass wir in Deutschland, wenn man nicht in Ballungszentren ist, eher langsameres Internet hat. Von daher das einmal zum Mitgeben. Ich kann zwei unterschiedliche Tests durchführen mit der gleichen Website und einmal ist die Ladezeit bei einer Sekunde, einmal bei 10 Sekunden, je nachdem, welche Ladegeschwindigkeit oder Internetgeschwindigkeit ich wähle. So, das erstmal dazu. Jetzt lass uns mal zu dem wichtigen Thema kommen, nämlich wie würdest du sagen, wie wichtig ist die Ladezeit für SEO und welchen Einfluss hat sie?
Ich würde mal behaupten, ne, wir sind da ähnlicher Meinung. Wir dachten erst kurz, wir sind unterschiedlicher Meinung. Aber für mich ist es eigentlich genauso wie für dich. Ich finde es jetzt nicht brutal wichtig. Weil oft ist es nicht der Knackpunkt bei einer Website, egal ob in der SEO-Performance oder bei der User Experience. Meistens sind die Webseiten so schnell, dass es kein Problem für die Nutzer ist und auch kein Problem fürs Ranking oder sonst was. Es gibt manchmal Fälle, da hatten wir erst vor kurzem einen gemeinsam entdeckt. Es gibt manchmal Fälle, wo du sagst, boah, also die Seite, die lädt unfassbar langsam und die ist wirklich so unangenehm langsam, dass du jedes Mal denkst, boah, ich krieg jetzt gleich einen Vogel. Ich aus Trotz nehme ich jetzt eine andere Website von einem Konkurrenten, weil das so unfassbar langsam lädt, dass du einen Vogel bekommst, auf gut Deutsch. Von daher, ich würde es gar nicht so wichtig für SEO erachten, sondern eher wichtig für die Nutzererfahrung. Und da gibt's tatsächlich manchmal ein Problem. Oft ist es nicht das wirkliche Problem. Und vor allem, wenn du das im Rahmen des Wettbewerbs betrachtest, dann merkst du schnell, dass es meist auch kein Problem ist, weil der Wettbewerb ähnlich schlecht beziehungsweise ähnlich gut ist, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach. Ich meine, wie siehst du das?
Ich sehe es eigentlich gleich. Ich trenne das bei mir, bei meiner Einschätzung immer noch mal in zwei Bereiche auf. Bereich 1 ist E-Commerce, Bereich 2 ist nicht E-Commerce. Im E-Commerce-Bereich würde ich die Ladezeit aus SEO-Sicht genauso einschätzen wie im Nicht-E-Commerce-Bereich, aber für die gesamte Performance der Website, den Umsatz der Website, ist sie sehr, sehr wichtig. Ja. Ich denke, da müssen wir nicht groß drauf eingehen. Jeder hat bestimmt schon von diesen ganzen Case Studies gehört, Amazon Studien, 100 Millisekunden kürzere Ladezeit hat für keine Ahnung wie viel Millionen mehr Euro Umsatz gesorgt. Ja. Klar, ist in einem sehr großen Skalierungsbereich, aber dafür ist es sehr wichtig, aber da reden wir ja nicht vom SEO. Und im SEO ist meine Meinung, dass es in den meisten Nischen oder Branchen egal ist, solange es eine ordentliche Ladezeit ist. Also eine ordentliche Ladezeit mit so einer durchschnittlichen Internetverbindung irgendwo zwischen 0 und 3 Sekunden, sage ich mal, ist vollkommen in Ordnung, ist normal. Ja,
0 und 4 geht auch.
Ja, also wenn ich irgendwo eine 4-Sekunden-Ladezeit sehe, würde ich definitiv schon was machen. Aber es kommt eben auch immer drauf an, was der Wettbewerb macht. Aus SEO-Sicht würde ich sagen, kommt die tatsächliche Ladezeit erst dann ins Spiel, wenn wir in einem Vakuum wären und alles wäre sonst gleich. Okay. Und das kommt ja im SEO fast nie vor. Trotzdem finde ich, dass es für SEO dann eine Rolle spielt, wenn wir in brutal umkämpften Bereichen sind, zum Beispiel im SEO-Bereich. Also jede SEO-Agentur versucht natürlich selber über SEO Kunden zu gewinnen. Dementsprechend, die wissen alles, die kennen sich aus. Da sind viele Sachen sehr, sehr ähnlich. Die Backlink-Profile sind recht gut, die Topical Authority wird ordentlich aufgebaut und. Und da kommen dann so Kleinigkeiten mehr ins Spiel. Also ich würde sagen, die Ladezeit ist ein Faktor, der sich hinter ganz vielen großen, wichtigeren Faktoren anstellt und erst dann ins Spiel kommt, wenn die alle sehr, sehr ähnlich sind. Dann spielt es eine große Rolle. Aber auch dann glaube ich nicht, und in meiner Erfahrung hat sich das auch so gezeigt, dass es nicht relevant ist, ob die Seite in 1,2 oder 1,3 oder 1,4 Sekunden lädt. Die Frage ist dann, wenn die Konkurrenz im Schnitt 1 Sekunde Ladezeit hast und du hast 3 oder 4, dann stellt sich nicht sehr stark die Frage in meinen Augen, ob du nicht was tun solltest, weil das schlechte Nutzersignale senden kann, wodurch deine Seite im SEO-Bereich so ein bisschen leiden könnte. Das ist so meine Einstufung. Ja. Wir haben ja auch noch den zweiten Teil von Ladezeit, nämlich eben nicht die Ladezeit selber, sondern wie wir es vorhin angesprochen haben, die Google Core Web Vitals. lass uns einmal kurz erstmal drüber sprechen, was das genau ist, bevor wir drüber sprechen, wie wir das einzustufen haben im SEO. Wir haben ja insgesamt 6 Google Web Vitals und 3 davon sind Core Web Vitals. An sich kann man die alle unter dem Stichwort zusammenfassen, Google versucht, ist kein Stichwort, ist ein Satz, Google versucht Ladezeit besser messbar oder Interaktivität auf der Seite User Experience in Metriken messbar zu machen, weil die Ladezeit an sich noch nicht wirklich was über die User Experience in verschiedenen Bereichen aussagt. Wie zum Beispiel, ja, du kennst es, ja. Wir haben auch gerade, Yannick und ich haben gerade vorher noch drüber geredet, du gehst mobil auf eine Seite, willst auf einen Link klicken und dann springt die. Und du klickst nicht auf den Link, sondern klickst auf irgendein Bild oder auf irgendeine Anzeige, weil es hin und her springt. Sowas sorgt für eine schlechte User Experience, beeinflusst die Ladezeit an sich jetzt aber nicht so wirklich. Aber da Google ja sehr wichtig ist, dass wir eine gute UX haben und Nutzersignale sehr wichtig sind für SEO, wie wir mittlerweile wissen und viele schon sehr lange vermutet haben, sind diese Metriken auch relevant. Lass uns die mal eben durchgehen, die 3 wichtigen. Wir gehen jetzt nicht auf alle 6 ein, sonst sind wir morgen noch hier. Aber lass uns mal die 3 wichtigen besprechen und das sind ja, LCP, FID und CLS. Ich würde es einfach dir mal überlassen, jedes einmal kurz zu definieren. Ich glaube, du hast es dir auch aufgeschrieben, das macht es ein bisschen einfacher. Sag ja, mal bitte uns allen, was dieses LCP, also ausgeschrieben Largest Contentful Paint, genau bedeutet.
Ja, ich habe es mir nebenher notiert, ne, weil ich wollte es in eigenen Worten wiedergeben, damit man es hoffentlich gut versteht und gut nachvollziehen kann. Es ist auf den offiziellen Seiten immer ein bisschen kryptisch formuliert. Also LCP heißt einfach ausgeschrieben Largest Contentful Paint. Wenn man das aufs Deutsche übersetzt, ist es recht gut die Definition, was das eigentlich ist. Es ist nämlich das größte Element der Seite, wie lange das zum Laden braucht. In anderen Worten, wie lange braucht das größte Element, bis es dann erstmal im sichtbaren Bereich erscheint? Das kann zum Beispiel ein Textblock sein, beispielsweise die H1, die relativ groß ist. Es kann aber auch ein Headerbild sein oder sonst ein größeres Element. Und dieses größte Element des sichtbaren Bereichs braucht eine gewisse Zeit zu laden, bis es erscheint. Und diese Zeitspanne drückt der LCP aus. Gibt eine offizielle Einteilung dazu, was gut und schlecht ist. Gut ist offiziell bis 2,5 Sekunden, also spätestens nach 2,5 Sekunden erscheint das größte sichtbare Element im sichtbaren Bereich, beispielsweise Bild oder Überschrift. Eine Zeitspanne, die ganz okay ist, wo es so verbesserungswürdig ist, ist 2,5 bis 4 Sekunden offiziell. Kann man sich drüber streiten. Und schlecht ist ab 4 Sekunden. Ich würde die Einteilung vielleicht jetzt nicht ganz so krass ganz so hart vornehmen, aber so ungefähr bis 4 Sekunden finde ich, ist in Ordnung. Für mich persönlich aus Erfahrung. Alles, was über 4 Sekunden ist, ist schon recht schlecht, weil es ja nur das größte Element ist und nicht die komplette Seite, bis die komplett geladen ist. Genau, das ist so der LCP. Hast du da eine Ergänzung dazu?
Nee, ich wollte nur noch mal ganz kurz, weil du es in dem ersten Definieren nicht gesagt hast, danach dann aber noch mal ganz kurz klarstellen, es geht um das größte Element im sichtbaren Bereich, wenn die Seite aufbaut. Ja. Nicht auf der gesamten Seite das größte Element, sondern auf dem Handy zum Beispiel, der Header-Bereich, den man sieht, ohne zu scrollen, da der größte Bereich. Du hast es dann auch richtig gesagt. Ich wollte es nur noch mal klarstellen, dass wir da keine Missverständnisse haben. Und also ich meine, die Einstufung von Google, die ist so, wie sie ist. Du sagst sogar, du würdest sogar noch ein bisschen lockerer sein. Ich würde sie viel enger sehen, ehrlich gesagt.
Okay.
Aber das ist wahrscheinlich auch einfach hier Berufsgefahr. Wenn ich eine Website habe, die lädt. Also wir reden ja nur vom LCP. Das heißt, wenn der größte Teil der Seite schon 4 Sekunden braucht, ist ja noch nicht mal der Rest der Seite da. Da würde ich sagen, nee, also der größte Teil, der muss in 2 Sekunden da sein, sonst ist es rot. Das wäre so für mich, weil es muss ja noch der Rest laden. Der kommt ja auch noch.
Ja, klar.
Oder er kommt vorher, aber es muss ja alles zusammen am Ende geladen sein. Am Ende ist es auch egal, wie wir zwei das sehen. Relevant ist, wie Google das einstuft, beziehungsweise wie diese Bewertung bei Google ist. Und da hast du es eben völlig richtig gesagt. Gut ist unter 2,5 Sekunden.
Ja.
Was ist INP, Interaction to Next? Ach nee, halt, sorry, jetzt komme ich fast selber durcheinander. Nein, ja, also den haben wir
ist,
ja nicht
genau,
mehr.
Das ist die ehemalige INP, Interaction to Next Paint, war die ehemalige Größe.
Genau.
Die aber, ersetzt. Wo man auch in der Praxis festgestellt hat, die ist nicht ganz so gut greifbar, die ist nicht ganz so geil zu messen, wie man sich ursprünglich erhofft hatte. Und deswegen hat Google gesagt, ich glaube Anfang des Jahres oder wann ist die offiziell online gegangen sozusagen, die neue 24. Kennzahl dafür. Okay, genau, März. Die neue Kennzahl dafür ist FID. Was ist das nochmal aus?
First Input Delay.
First Input Delay, genau. Das ist also auch wieder selbsterklärend, theoretisch, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Das ist die, ja, es ist die Zeit, wir hatten da auch kurz gestruggelt.
Wir mussten selber nachgucken.
Wir mussten nochmal kurz diskutieren. Also es ist, ich habe mir das jetzt aufgeschrieben in eigenen Worten, es ist die Zeitspanne zwischen der Interaktion und dem Zeitpunkt, an dem der Browser auf diese Interaktion reagiert. Das heißt, in anderen Worten, ich klicke beispielsweise auf einen Link oder auf einen Button und die Zeitspanne zwischen dem ich auf den Button geklickt habe und der Button wirklich praktisch mich zu der nächsten Seite beispielsweise führt, also die Webseite wirklich auf diese Interaktion reagiert, diese Zeitspanne ist gemeint. Also ich klicke und dann braucht es eine Zeit, bis der Klick also verarbeitet wird und bis dann praktisch beispielsweise auf einen Button oder auf einen Link die neue Seite dann praktisch anfängt zu laden. Und diese Zeitspanne mit der Interaktion, die ist der FID. Und ich glaube, die Kennzahl offiziell ist bis zu 0,3 Sekunden oder so. Du hattest es, glaube ich, offen.
Ja, ich habe es gerade offen. Also nicht wundern, warum hier so Millisekunden, kleinste Millisekunden zählen. Du kannst es dir vorstellen, wenn du irgendwo draufklickst, du hast es dich vielleicht jetzt schon gerade gefragt, als Yannick erklärt hat, was es genau ist. Wenn du irgendwo draufklickst, wieso Verzögerung? Ich klicke und es passiert was. Ja, korrekt. So nehmen wir es wahr. Aber im Millisekundenbereich gibt es da große Unterschiede, wie lange es dauert, bis etwas passiert. Auch wenn wir es nicht wirklich wahrnehmen. Man merkt es wirklich nur bei grauenhaften Seiten wirklich selber.
Da überlegt man, hat das jetzt geklappt oder muss ich nochmal klicken?
Dann klickst du nochmal und dann zoomst du oder sowas. Ja. Und da ist eben die Einteilung, Google sieht als gut alles unter 100 Millisekunden. Das ist gut. Als könnte verbessert werden, sind 100 Millisekunden bis 300 Millisekunden eingestuft, also orange. Und als schlecht, das wäre dann die rote Zahl, ist alles über 300 Millisekunden. Und auch da würde ich noch ein bisschen die Stellschrauben andrehen und ein bisschen enger werden, aber Google sieht
es auch. Ich tatsächlich auch, ja.
Ja, ich bei meiner Seite sind es 13 Millisekunden, möchte ich nur kurz anmerken. Finde ich gut.
Ich glaube, bei meiner sind es 15, glaube ich.
Ach, gewonnen. War
ein bisschen schlechter ganz wie bei dir. Wichtig. Ja, ich hab vor kurzem nochmal nachgecrowd.
Weil wir wissen ja, zwischen 13 und 15 Millisekunden, da merkt man einen Riesenunterschied. Also,
ganz krass. Voll. aber das Problem ist ja, warum sind die Zeitspannen auch so kurz, vermeintlich kurz gewählt? Das Problem ist ja, das ist nur die Interaktionsspanne. Das ist nicht, okay, die Seite lädt, ne? Ich muss jetzt kurz warten, bis zum Beispiel der LCP eine Rolle spielt, sondern das ist ja nur die Interaktionszeit oder die Verzögerung der Interaktionsspanne.
Wir könnten es auch Reaktionszeit nennen, ne? Dann wäre es, genau, glaube ich, Reaktionszeit. Einfach, fällt mir gerade auf.
Genau, stimmt eigentlich. Und deswegen ist der Wert ja schon auch ein Stück weit kritisch, in Anführungsstrichen, weil es ja nur die Reaktionszeit ist. Das ist jetzt nicht, okay, die Seite lädt schon, ich warte, dass die lädt und so weiter und so fort. Es ist nur die Interaktionsspanne und die sollte, es ist in der Praxis auch meistens kein Problem, aber die sollte natürlich möglichst kurz sein, damit die Seite einfach schnell reagieren kann.
So ist es. So, dann kommen wir noch zu dem dritten, dritte Core Web Vitals Wert und das ist der CLS, der sogenannte Cumulative Layout Shift. Und das ist einer, den ich tatsächlich für sehr wichtig halte, so aus User Experience Sicht. Ja. Erklär uns den doch noch bitte kurz.
Ja, habe ich mir auch in eigenen Worten aufgeschrieben. Also der CLS, Cumulative Layout Shift, sagt aus, wie stark sich das Layout einer Webseite verändert oder verschiebt, deswegen auch Shift, während des Lade- und Rendering-Vorgangs. Du kommst beispielsweise auf eine Seite, ne? Die lädt noch und dann gibt's eine unerwartete Layout-Verschiebung. Das heißt also, irgendwie ein Element rutscht weiter nach unten, Bild, Text, ein Link oder ein Button sogar, und rutscht praktisch im schlimmsten Fall vom sichtbaren Bereich in den nicht sichtbaren Bereich. Das heißt also, der Button oder so verschwindet komplett vom Screen. Das wäre der Worst Case. Und das ist natürlich aus User Experience Sicht eine Vollkatastrophe, weil du vielleicht sogar, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, du willst sogar schon auf den Button klicken, weil der ja schon sichtbar ist und du denkst, ah ja, komm, da will ich direkt weitergehen. Du klickst drauf und klickst aus Versehen, beispielsweise bei AdSense, wenn die Webseite AdSense nutzt, klickst du auf eine Werbeanzeige, auf so eine Google-Ad auf der Website. Das ist natürlich dann der Worst Case, weil es dann auch super nervig ist. Dann geht schon ein neuer Tab auf, ne? Du musst den Tab wieder schließen, musst auf den alten Tab zurück. Auf Mobilgeräten ist das noch ein bisschen fremeliger wie auf dem Desktop. Und das ist natürlich nicht gut. Nochmal kurz zum Hintergrund. Wann passiert so oder warum passiert sowas? Zum Beispiel, wenn Elemente asynchron geladen werden. Irgendwelche Skripte, irgendwelche Pakete werden im Hintergrund asynchron geladen, beziehungsweise Inhalte werden dynamisch, beispielsweise aus diesem DOM, also aus dem ja, aus dem Objektbereich der Webseite, wo die Dateien liegen, wird etwas dynamisch hinzugefügt zur Webseite während dem Laden und Rendern und kommt dann praktisch erst zum Vorschein sozusagen. Das Element kann zum Beispiel ein Video oder ein Bild sein, das dynamisch nachgeladen oder asynchron geladen wird. Und das Problem ist dann, dass dieses Element größer dargestellt wird, als es ursprünglich angedacht wurde vom Rendering. Das heißt also, es gibt so sozusagen so eine Art Platzhalter auf der Webseite. Das wird vorgerendert vom Browser. Und dieser vorgerenderte Platzhalter ist leider kleiner als das tatsächliche Bild oder das tatsächliche Video. Und darum verschiebt sich das Layout. Weil eben das vorgeladene, vorgerenderte nicht mehr mit dem finalen Element übereinstimmt von der Größe her. Also von der Pixelgröße her. Und deswegen verschiebt sich dann das Layout, weil eben diese Elemente sich verschieben müssen. Und das ist halt nicht so toll.
Also praxisnah gesagt ist es dieses Springen, das man hat, wenn man auf eine Seite kommt. Man sagt immer, die Website springt. Und dieses Springen wird eben mit diesem CLS gemessen. Und tatsächlich ist in meiner Erfahrung das häufigste Problem sind Schriften. Schriften, die nachgeladen werden, weil die von Google Fonts irgendwie Servern geholt werden oder vom eigenen Server, aber nicht rechtzeitig, sage ich mal. Oder wie Yannick sagt, es gibt Bilder, für die nicht die richtige Größe reserviert ist auf der Seite, während sie lädt. Und dann werden die Bilder plötzlich größer. Oder AdSense. Ganz klassisch, ne? Hast du ja auch oder schon AdSense, angesprochen. Ja.
Das ist der Klassiker. Ja.
Und hier werden wir jetzt gar nicht versuchen, dir zu erklären, wie diese Metrik genau entsteht. Weil wir reden hier nicht von Sekunden, weil es geht ja ums Springen. Und Google hat da Berechnungen im Hintergrund von wegen, wie viel Prozent der Seite hat sich verschoben, auf wie viel Prozent wirkt sich das aus, daraus gibt's dann irgendeine komische Nummer. Am Ende haben wir dann einen Wert von 0,1 oder drunter, was als gut gesehen wird. Wir haben einen Wert von 0,1 bis 0,25, der als könnte verbessert werden gesehen wird. Und wir haben einen Wert von schlechter als 0,25, also größer als 0,25, der als schlecht angesehen wird. Und
genau, so 25% könnte man sagen, ab 25% Layout-Verschiebung ist es schlecht. Das heißt also, die Elemente im sichtbaren Bereich, also das Layout verschiebt sich ab 25% des kompletten sichtbaren Bereichs. Und wenn das mehr als 25% beträgt, dann ist es als schlecht anzusehen. Das könnte man theoretisch auch händisch ausrechnen, ne? Wie viel Pixel verschiebt sich im sichtbaren Bereich. Und dann kannst du das theoretisch ausrechnen, das Verhältnis zueinander berechnen und hast dann die Layout-Verschiebung um so und so viel Prozent.
Ich will da jetzt gar nicht zu tief einsteigen, aber ich glaube, das ist ein bisschen komplexer eine Berechnung, wenn ich die Anleitung von Google durchlese, wie sie das berechnen.
Ja, sie ist ein bisschen komplexer, aber vereinfacht gesagt ist das so, dass du praktisch also auch bei Google wird ausgerechnet, um wie viel Prozent sich das verschiebt, ne, mit Pixeln und die Elemente werden dann noch zueinander ins Verhältnis gesetzt. Das sind dann relative Berechnungen und praktisch die gesamte Layout-Verschiebung von Element, um wie viel Pixel beispielsweise sich das Element nach unten oder nach oben verschiebt, das ist dann die Layout-Verschiebung.
Prozent, nicht Pixel.
Und die wird Prozent. Und die wird in Prozent angegeben, die Verschiebung. Und die sollte halt nicht auf jeden Fall nicht größer als 25% sein. Meiner Meinung nach, so was ich so ein bisschen auch recherchiert habe im Vorhinein, eigentlich so ab 10-15% finde ich schon sehr unschön. Da gibt es ein paar Beispiele, ein paar Studien. Und ich finde, da hat man auch noch gesehen, was zum Beispiel 10% heißt in der Layout-Verschiebung oder was 15% heißt und 20 und so weiter. Und ich fand, man hat schon ab 10 ungefähr gesehen, das ist eigentlich nicht so wirklich schön.
Deshalb sagt Google wahrscheinlich auch, alles unter 0,1 ist gut und alles drüber ist schon nicht mehr so gut. Es gibt auch tatsächlich bei den meisten Seiten in der Praxis, ich mache ja häufiger mal Lade- und Performance-Optimierung für Kunden. Meistens ist der in Google-Form gesagt grün oder rot. Also meistens ist der auf null oder er ist ganz grauenhaft. Aber er ist selten irgendwie so fast okay. Also das kommt echt selten vor, weil wenn da irgendwas nicht gut ist, dann ist meistens noch viel mehr im Busch. Und das ist tatsächlich eher so ein, meistens ist der Wert am Ende der Skala. Auf der einen oder der anderen Seite, aber selten eher in der Mitte. Übrigens an der Stelle, wenn du nicht ganz klarkommst mit deiner Performance oder mit deiner Ladezeit und du willst erstmal wissen, ob man da was machen muss, das habe ich auch letztens in meinem Newsletter meinen Kunden schon angeboten, einfach mal kurz mir schreiben. Ich fange da auch gar nicht an, irgendwie Geld zu verlangen, sondern ich gucke einfach mal eben drauf. Ich habe da ja über 10 Jahre Erfahrung und kann dir dann sagen, ja, sollten wir was machen oder auch nicht und bin da sehr pragmatisch. Ich kann dir auch direkt sagen, von den 16 Leuten, die mich angeschrieben haben und gefragt haben, habe ich nur bei zwei wirklich empfohlen, dass wir was machen, weil es einfach aus pragmatischer Sicht für die anderen keinen Sinn gemacht hat. Ich könnte natürlich dann Kohle nehmen und sagen, hier, gib mir 700 Euro und dann wird alles top, aber es ändert halt am Business am Ende nichts. Deswegen schreib mir gerne an info@wp-ninjas.de, wenn du da mal eine Einstufung haben möchtest, und dann gucke ich da mal eben drauf. So viel zu einem kleinen Angebot von mir. Wie schätzt du denn die Core Web Vitals ein aus SEO-Sicht? Kommen wir mal zurück zum Thema.
Also für mich haben die weniger Bedeutung als die Ladezeit für SEO. CLS, es ist nicht direkt SEO, das hatten wir ja schon. Es ist eigentlich User Experience, was ja natürlich wieder indirekt ins SEO mit reinläuft, weil Google auch mehr und mehr eine gute User Experience ja wichtig ist, wie sie an allen möglichen Stellen betonen. Rein aus Ranking, SEO-Performance-Sicht ist es nicht ganz so krass wichtig, wie es jetzt erstmal den Anschein erwecken kann, wenn man sich das auch bei Google durchliest. Es ist trotzdem sehr wichtig, meiner Erfahrung nach, wie du gesagt hast, entweder es ist gut oder es ist sehr schlecht. Bei den Websites, die ich immer bisher betreut habe und auch aktuell betreue, war es eigentlich selten ein Problem mit dem CLS. Das wäre für mich noch der wichtigste Wert, der für mich wirklich eine Rolle spielt. Den gucke ich mir immer an, wenn ich einen Audit mache und einen Performance-Check mache. LCP kann man sich drüber streiten. Wenn der LCP wirklich schlecht ist, dann ist meistens auch die Ladezeit nicht so wirklich gut. Dann sollte man da auch nacharbeiten. Oft ist es eigentlich nur, es sind nur zwei Sachen eigentlich wichtig, nämlich Bilder optimieren und für gute Serverressourcen sorgen beim Hoster, dass man da ordentlich Power hinter der Haube hat. Und
Caching gleichzeitig nicht vergessen.
Caching, so oder so, ganz wichtig. Bei WordPress geht es ja ganz gut über Plugins. Oder man nutzt direkt beim Hoster ein serverseitiges Caching, was Creme de la Creme ist, wenn man dann Hoster wie Raidboxes oder ähnliche hat oder WP Space. Ich bin jetzt bei WP Space seit geraumer Zeit, bin da mega happy. Kleine Werbung hier an der Stelle. Die Jungs und Mädels sind fantastisch. Und da kann man zum Beispiel auch serverseitiges Caching einrichten lassen oder einrichten. Das sind so zwei Aspekte, die da eigentlich wichtig sind. Deswegen ist für mich der LCP eigentlich gar nicht so kritisch, weil man das meistens relativ schnell und gut in den Griff bekommt. Und der FID war bisher eigentlich nie ein Problem. Auch der INP oder wie er davor hieß, Interaction to Next Paint, war eigentlich auch nie ein Problem. Den habe ich immer so ein bisschen ignoriert, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich habe das nie in der Praxis gespürt. Sowohl bei Rankings, beim Umsatz, bei Traffic, bei allen KPIs, die man da so angucken kann im SEO, habe ich nie wirklich irgendeinen krassen Unterschied gespürt, wenn er schlecht war oder wenn er dann besser war und gut war. Ich musste ehrlich sagen, aus der Praxis, die Tech-SEOs hören jetzt mal weg, aber sorry, ich habe da jetzt nie wirklich einen Unterschied gemerkt, bin ich ehrlich. Also für mich, die Core Web Vitals sind schon, sollte man sich schon immer wieder angucken und sollte man auch dahinter sein, dass die nicht ganz Katastrophe sind, aber sie haben aus SEO-Sicht für mich jetzt nicht diesen Stellenwert, den viele SEOs, die so technisch versiert sind, gerne hätten, muss ich ehrlich, auch wenn ich jetzt einem auf die Füße trete, aber sorry.
Ja, das ist okay, nimm du den einen, ich nehme den anderen Fuß, weil ich muss mittreten. ich sehe es ähnlich, also vereinfacht gesagt, bevor ich jetzt zu ausschweifend werde, was ich bestimmt gleich noch werde, ich kenne mich, vereinfacht gesagt würde ich sagen, direkt hat es gar keinen Impact. Indirekt sind diese Werte natürlich eine Repräsentation der User Experience. Und ja, wenn diese Werte dann nicht, also wenn diese Werte dann wirklich schlecht sind, ich rede jetzt nicht von, sie sind in Ordnung und sie gehen, sondern wenn die Werte wirklich schlecht sind, kann man davon ableiten, dass man eine eher schlechte User Experience hat, weil Leute müssen warten, die Inhalte springen, sie klicken, uns passiert nicht das, was sie wollen, sie klicken, uns passiert nichts. Dann wirkt sich das natürlich negativ auf das SEO aus, weil, wie wir wissen, negative User Experience sorgt für schlechte Nutzer-Signale, die Google empfängt. Und das wiederum spielt mit in die Rankings rein. Aber ob du jetzt 1,7 Sekunden Largest Content Full Paint hast oder eine Sekunde oder sogar im orangenen Bereich 2,5, ist nicht so wichtig, wie dass die Ladezeit deiner Website, die tatsächliche Ladezeit, über die wir am Anfang gesprochen haben, dass die ordentlich ist. Wenn deine tatsächliche Ladezeit bei 2,7 Sekunden ist und der LCP ist bei 2,5 und ist orange, ja, who cares? Wie gesagt, ich habe da auch viele Kundenanfragen gehabt auf meine Nachricht hin und die haben dann auch geschrieben, kannst du mir das alles grün machen, das ist besser? Dann habe ich gesagt, kann ich schon machen, aber der Punkt ist auch häufig, ist es ein sehr hoher Aufwand, um diese Sachen zu verbessern. Also wenn man die grundlegenden Sachen gemacht hat, du hast einen halbwegs guten Hoster, du hast deine Bilder halbwegs gut optimiert, du hast ein gutes Caching, so. Dann noch was rauszuquetschen, ist ein sehr hoher Aufwand und dadurch für Kunden sehr teuer. Und das macht dann einfach keinen Sinn, weil ich gucke mir dann den Rest der Website an und denke mir, ja okay, schreib erstmal 400 Ratgeber, bevor wir uns um sowas kümmern. Das ist viel wichtiger. Oder bau eine ordentliche Conversion-Strategie auf oder guck mal dein Design an, dass das ein bisschen optimiert ist. Es gibt häufig viel, viel größere Hebel. Ich weiß, es geht jetzt ein bisschen über SEO raus, worüber wir reden, aber es gibt viel, viel größere Hebel, um die Website dann zu optimieren, was sich natürlich am Ende wieder auf Nutzererfahrung und damit wieder auf SEO auswirkt, so, damit wir den Kreis schließen. Ja. Aber grundsätzlich die Core Web Vitals für SEO, sie sind ein Indikator für uns, um rauszukriegen, um messbar zu machen, wie die Nutzererfahrung ist. Ein Teil der Nutzererfahrung. Die Seite kann immer noch hässlich sein, aber wir haben einen Teil der Nutzererfahrung im Prinzip messbar gemacht. Und das ist ja auch das Ziel von Google.
Ja, ein kleiner Erfahrungsbericht aus der Praxis, also anonym, jetzt ohne Namen zu nennen. Aber ich habe einen Kunden, der kam im Laufe des letzten Jahres zu mir, war davor über ein Jahr bei einer recht großen SEO-Agentur, die recht bekannt ist. Und es hat sich rausgestellt, dass die über ein Jahr lang nicht viel gemacht haben und vor allem irgendwelche Listen rumgeschickt haben und sich vor allem auch auf die Core Web Vitals konzentriert haben, da irgendwie versucht haben, alles rauszuholen, die dann auch gar nicht schlecht waren. Nur ich habe dann natürlich retrospektiv nochmal eine Analyse gemacht, habe mir den ganzen Verlauf angeschaut und habe halt festgestellt, dass da nichts passiert ist. Weder an Rankings, noch Sichtbarkeit, noch wirklich tatsächlicher Traffic und Umsatz, das ja mich vor allem interessiert. Also Sichtbarkeit ist jetzt zweitrangig für mich. Aber deswegen ist der Kunde auch zu mir gekommen, weil er festgestellt hat, es geht irgendwie nicht richtig voran, ne? Es stagniert alles so ein bisschen. Und die haben die Core Web Vitals wirklich sehr gut hinbekommen, muss man sagen. Aber es ist eigentlich rausgeschmissenes Geld. Weil, was ist passiert? Die Rankings haben sich nicht verbessert, der Traffic hat sich nicht merklich verbessert, es ist nicht mehr Umsatz über die Webseite reingekommen. Also es hat sich nichts wirklich verbessert, auf was es wirklich ankommt im SEO. Die PageSpeed Insights, ne, die schönen Tests, die man da auf Google machen kann mit dem PageSpeed Insights Tool, was ja auch viele Leute kennen. Und das ist dann schön, wenn man das Tool nutzen kann und dann seine Website da reinwirft und dann sieht, okay, alles ist grün, da freut man sich drüber. Letztendlich bringt es einem aber businesstechnisch absolut gar nichts. Und das ist wiederum für mich eine Bestätigung gewesen damals, dass man sich eben nicht zu sehr auf die Core Web Vitals versteifen sollte, weil man sich darin verlieren kann, wie du vorhin schon schön gesagt hast, es aber aus Business-Sicht dich überhaupt gar nicht wirklich weiterbringen muss. Ne, kann sein, wenn die Katastrophe sind und die jetzt richtig gut sind, kann natürlich sein, dass das was bringt, definitiv. Es kann aber auch sein, wenn die okay sind und du machst die jetzt alle richtig gut, dass du absolut keinen Unterschied merkst.
Es ist eben, und wir reden immer mal wieder über schwarze Schafe und die gibt's in allen Branchen, es ist halt ein gefundenes Fressen, um eine schöne Leistung zu verkaufen. Ne? Ich mache dir deine Core Web Vitals grün, kostet nur 2000 Euro. Ja, kann man machen.
Meistens ist es sogar teurer, ja.
Ja, die Frage ist halt immer, ich meine, ich mache dir das auch und es kostet keine 2000 Euro, aber ich mach das nur, wenn ich ein paar Sachen analysiert habe und dann wirklich sagen kann, okay, ich glaube auch wirklich, ich bin davon überzeugt, dass es hilft. Weil, wie wir drüber geredet haben, meistens macht es nicht den großen Impact. Meistens ist es viel, viel wichtiger zu gucken, okay, die tatsächliche Ladezeit ist bei 4 Sekunden, das ist zu viel, wir wollen die tatsächliche Ladezeit reduzieren, lass uns da runterkommen auf 2 Sekunden, ist meistens auch gar nicht so teuer und aufwendig, wenn man das machen lässt. Wenn man sich auskennt, kann man da in 1 bis 3 Stunden, also sagen wir mal mit um die 500 Euro, so viel machen und die Ladezeit halbieren, weil die meisten Setups halt erstmal von Haus aus Mist sind. Und wenn man da so ein paar Kleinigkeiten macht, ist alles gut. Ich wollte noch mit reinwerfen, weil wir jetzt die PageSpeed Insights häufig angesprochen haben. Wenn du die nutzt, was wir definitiv empfehlen würden, weil es sind Daten ja, wieder direkt von Google. Es gibt 2 Tests in den PageSpeed Insights. Das ist noch ganz wichtig, dass wir das einmal aufklären. Es gibt die Seite, es gibt die Nutzerseite. Das heißt, es wird uns angezeigt, wie die ganzen Core Web Vitals oder die sogar alle Web Vitals, nicht nur die Core Web Vitals, alle 6 bei den Nutzern in den letzten 28 Tagen waren. Das heißt, es Google misst von den Aufrufen der letzten 28 Tage, wie dort im Schnitt diese Metriken waren. Das ist am Ende das ganz Relevante. Das ist wichtig. So kommt es beim Nutzer an. das sind die sogenannten Field-Daten, Felddaten, also aus dem Feld, aus dem aktiven Leben.
Aus der Praxis, ne?
Aus der Praxis, danke. Und dann gibt's noch den Part, wenn man weiter runterscrollt, das sind die Lab-Daten aus dem Labor, erklärt sich von selber. Das sind Daten, die Google mit einem Test mit dieser vorhin genannten verlangsamten 4G-Verbindung zu dem jetzigen Zeitpunkt, als der Test durchgeführt wurde, gesammelt hat. Die sind tatsächlich meistens schlechter, weil
deutlich schlechter sogar.
Ja, weil es ist eine gedrosselte 4G-Verbindung und da sind wir eben bei 1600 Kilobyte pro Sekunde. Wir haben in Deutschland kein gutes Internet so im Schnitt, aber wir haben besseres als 1600 Kilobyte. Das heißt, das ist schon eine sehr gedrosselte Verbindung und dazu kommt eben auch, es ist der erste Seitenaufbau, das heißt kein Caching. Das heißt auch, es ist nur zu dem Zeitpunkt, zu dem getestet wurde. Und es wird auch getestet mit einer gedrosselten CPU, das heißt noch ein schlechter, im Prinzip ein Server. Schlechter Rechner, schlechter Server im Hintergrund, schlechtes Gerät. Und wenn wir unser MacBook hier stehen haben, unseren ThinkPad oder was auch immer, dann ist der deutlich, deutlich, wahrscheinlich hundertfach so mächtig. Deswegen ist es da einfach wichtig, dass du den Unterschied kennst. Oben sind die Felddaten, so sieht es in der Realität aus bei den Nutzern, die deine Seite aufrufen in dem letzten, grob gesagt, Monat. Und unten sind die Labordaten jetzt einmal aufgerufen mit einer sehr gedrosselten Verbindung, sehr gedrosselten CPU, also schlechteren Maschine. Und die Labordaten sind eigentlich nur dafür da, dass wir während unseren Optimierungen prüfen können, ob sich was ändert. Weil das sehen wir in den Felddaten natürlich erst dann nach 1-2 Monaten, aber in den Labordaten sehen wir es direkt. Wenn wir was ändern und dann hat sich der Server regeneriert, Caching ist neu geladen, dann sehen wir auch nach einer halben Stunde in diesen Labordaten die Änderung. Dafür ist es im Prinzip da. Nur, dass du das noch weißt, zum Abschluss hätten wir vielleicht vorher sagen sollen, aber besser spät als nie. Haben wir noch was hinzuzufügen?
Ich habe gerade nochmal geschaut. Ich glaube nicht. Das ist eigentlich mehr oder weniger alles. Also wie gesagt, die Core Web Vitals und PageSpeed wird immer so aufgeblasen. In der Tech-Bubble, dass das so wichtig ist und dass das so unfassbar relevant ist, auch fürs Ranking und so, ist es unserer Meinung nach, unserer Erfahrung nach nicht wirklich. Man sollte natürlich einen Wert drauf legen, weil die eigene Website ist ja auch ein Aushängeschild, ne? Man sollte Wert drauf legen, dass die Zahlen gut sind, also dass die Ladegeschwindigkeit gut ist, dass die Nutzererfahrung auf der eigenen Website einfach gut ist, damit man keine verärgerten Kunden hat, die vielleicht nicht kaufen, weil es zu langsam ist und die dann zur Konkurrenz gehen, weil sie sagen, boah, das nervt mich alles hier so langsam. Das sollte eigentlich das Einzige sein, dass man sagt, ich möchte zufriedene Nutzer und zufriedene Kunden auf meiner Webseite haben. Alles andere kann man machen, muss man aber in der Praxis meistens nicht machen. Das wäre so mein Take daraus.
Genau, ich würde auch sagen, Ladezeit und Core Web Vitals sind in erster Linie dafür da, die Nutzererfahrung zu optimieren und somit natürlich positive Signale an Google zu senden, ist klar, aber in den meisten Fällen, wenn nicht die Ladezeit, die tatsächliche Ladezeit wirklich schlecht ist, gibt es ungefähr 67 Sachen, die erstmal wichtiger sind aus SEO-Sicht. Grob gesagt. Vielleicht sind es auch 68.
Vielleicht auch 68.
Ich habe es jetzt nur mal überschlagen, aber nee, du weißt, worauf wir hinaus wollen. Es ist natürlich etwas, was relevant ist, aber sehr weit unten auf der Liste. Außer wir sind wirklich in einem schlechten Bereich. Alles ist komplett rot, die Ladezeit ist ganz schlecht. Klar, dann müssen wir definitiv ran. An dieser Stelle nochmal das Angebot, schreib mir gerne eine E-Mail an info@wp-ninjas.de, wenn du willst, dass ich einfach mal kurz deine Website check, mal kurz drauf guck, Ladezeit anguck und dir eine Einschätzung gebe aus meiner Erfahrung, ob man da was machen sollte oder nicht. Wie gesagt, in meiner Erfahrung bei 80-90% der Leute, die mich das fragen, sag ich, nein, muss man eigentlich nichts machen, du kannst, wenn du willst, wenn du einfach eine bessere Nutzererfahrung, noch bessere Nutzererfahrung haben willst, kann man was machen. Aber musst du nicht. Und wenn man dann das Geld nicht investieren will, kann man das häufig in sinnvollere Sachen investieren, sage ich mal. Aber vielleicht fällst du auch in die 10% und solltest was machen. Und das dann zu wissen, ist sehr, sehr wichtig. Deswegen schreib mir da gerne. Ansonsten, wenn du SEO brauchst, E-Commerce-Shop bist, ein SaaS-Unternehmen bist, schreib einfach mal dem Yannick. Der ist auch meistens ganz lieb. Einfach über LinkedIn an Yannick Schubert oder per E-Mail an yannick@stoplooking.de. War das richtig?
Beispielsweise. Ja, ich krieg alle, ob Contact, ob Yannick, ist es egal.
Genau, alles an stoplooking.de. und in diesem Sinne, abonnier natürlich unseren Podcast, aber wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit nur noch pitchen, deswegen, du weißt, wie es läuft mit dem Podcast. Wir bringen hier so viel Leistung, da muss man Gegenleistung bringen, du weißt ja, wie es läuft. Also, in diesem Sinne sag ich, vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, eine coole Folge mal, was etwas Technischeres. Hat mich gefreut. Wir haben noch viel vor dieses Jahr. Geile Themen vorbereitet. Vielleicht auch mal wieder den einen oder anderen Gast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die 101. Folge. Ne? Das sind wir jetzt immer bei 101. Hoffentlich machen wir noch die, keine Ahnung, 500 oder die 1001. Folge voll. Hui. Schauen wir mal, wie lange wir das noch machen. Ja. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächsten Folgen und vielen Dank fürs Zuhören und jetzt happy Sehungen, würde ich sagen.